Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, nachdem die Berliner Initiative zur Enteignung großer Immobilienkonzerne am Wochenende angelaufen ist, geht die Debatte weiter, auch über die Stadt Berlin hinaus. Und so ist die Frage, ob Eigentum unter allen Umständen schützenswert ist, auf einmal eine wieder höchst aktuelle. Gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung: Die SPD will die Bewohner von Altenheimen finanziell entlasten und damit auch deren Angehörigen etwas von der Sorge nehmen, dass sie einspringen müssen, wenn das Vermögen meist der Eltern nicht reicht. Das ist Teil des SPD-Konzepts für eine Reform des Sozialstaats. Frank Kapellan berichtet.
Es ist eine stolze Summe. Durchschnittlich 1.800 Euro müssen Pflegebedürftige im Monat aus eigener Tasche aufbringen. Denn die Pflegeversicherung kommt nur für einen begrenzten Teil der Kosten, die eigentliche Pflege, auf. Essen und Unterkunft aber werden nicht bezahlt. Während der Eigenanteil keiner Grenze unterliegt, ist festgelegt, wie viel die Pflegeversicherung maximal übernimmt. SPD-Chefin Andrea Nahles will daher die Finanzierung vom Kopf auf die Füße stellen.
Wir haben gespürt, wenn wir unterwegs waren in den letzten Monaten, dass die Angehörigen, die Betroffenen sich große Sorgen machen, dass die Pflege sie finanziell überfordert.
Zunächst wollen die Sozialdemokraten allerdings nur die reinen Pflegekosten deckeln. In einem ersten Schritt strebt die Partei an, selbstbewohnte Immobilien künftig zum Schonvermögen zu zählen. Nahles drängt auf eine grundlegende Reform der Pflegefinanzierung, um Patienten entlasten zu können. Pflege, die nur aus medizinischen Gründen erfolgt, soll künftig von der Krankenversicherung bezahlt werden. Zudem rufen die Sozialdemokraten erneut nach einer Bürgerversicherung auch im Pflegebereich. Die private und gesetzliche Pflegeversicherung soll zusammengelegt werden. Beamte und Gutverdiener müssten zur Finanzierung beitragen. Mit Steuerzuschüssen sollen versicherungsfremde Leistungen in der Pflege aufgefangen werden.
Im System ist ausreichend Geld, um die Fragen, die jetzt drängen, am Ende auch tatsächlich solidarisch finanzieren zu können.
Meint die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die das Konzept federführend für die SPD ausgearbeitet hat. Dreyer will Rücklagen in Höhe von 35 Milliarden Euro für die private Pflegeversicherung in eine solidarische Finanzierung einbeziehen, soweit dies verfassungsrechtlich möglich ist. Mit der Union dürften solche grundlegenden Reformen allerdings kaum zu machen sein und auch die von der SPD angestrebte Kostenreduzierung für Pflegebedürftige steht nicht auf der Tagesordnung der Großen Koalition.
Diese Deckelung des Eigenbetrages, das ist nicht verabredet im Koalitionsvertrag. Das ist ein politisches Ziel, für das wir eintreten und das wir dann umsetzen wollen.
Die SPD-Pläne zur Pflege sind Teil des Sozialstaatskonzeptes der Partei, mit dem die Genossen bei den bevorstehenden Wahlen wieder Boden gut machen wollen. Mit dem Koalitionspartner ist allerdings eine Stärkung der Pflegeberufe vereinbart. So sollen Auszubildende künftig eine Vergütung erhalten und mit flächendeckenden Tarifverträgen will Schwarz-Rot dem Lohndumping privater Träger entgegenwirken.
Frank Kapellan war das. Entlastung für Altenheimbewohner, das Konzept des SPD-Parteivorstands. Und tatsächlich die Sorge, dass die Heimunterbringung die finanziellen Möglichkeiten übertrifft, das ist eine handfeste Sorge älterer Menschen, auch ihrer Angehörigen, der Kinder vor allem, die ja ersatzweise herangezogen werden können. Insofern trifft das SPD-Konzept durchaus einen sehr sensiblen sozialen Nerv. Wie sehr hilft es aber tatsächlich? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Koblenzer Sozialwissenschaftler Stefan Sell gesprochen. Und ihn zunächst um eine Präzisierung gebeten. Der SPD-Plan will nicht einspringen bei den gesamten Kosten fürs Heim. Es geht nur um einen Teil.
Ja, wir haben, wenn Sie das über alle Bundesländer mitteln, haben wir zurzeit Eigenanteile der Pflegebedürftigen von 1.830 Euro. Das schwankt zwischen den Bundesländern sehr stark. Aber um den Betrag, um den es jetzt geht in der Politik, das ist nur ein Teil davon. Das sind 655 Euro im Durchschnitt. Das sind nämlich die Eigenanteile, die für die Pflegekosten nicht von der Pflegeversicherung abgedeckt sind. Der Rest, der große Rest, der wird jetzt von dieser Diskussion erst einmal nicht betroffen sein und würde auch weiterhin voll zu zahlen sein.
Und das ist der größere Brocken, der dann weiterhin vom Betroffenen oder aber von den Angehörigen zu tragen wäre.
Ja, das sind von den 1830 Euro ist es der größere Teil. Wenn wir jetzt bei den 655 Euro die ungedeckten Pflegekosten, wenn wir da sagen, das ist ja eine der Forderungen, wir frieren das auf diesem Niveau ein, dann bleibt natürlich der Restbetrag weiter zu finanzieren. Wofür wird der gebraucht? Der wird für Unterkunft und Verpflegung gebraucht und der wird für Investitionskosten, die die Pflegebedürftigen ausschließlich alleine zu bezahlen haben für die Heime, aufgebracht. Und das heißt also, wenn es dort Kostenanstiege gibt in der Zukunft, dann würde, wenn man da nicht rangeht, dieser Eigenanteil natürlich weiter steigen, während nur begrenzt wird der Eigenanteil für die Pflegekosten.
Wie stellt man denn einigermaßen sicher, dass das Geld, das in diesem Fall nicht mehr die Betroffenen zahlen, sondern die Pflegekasse, nicht einfach nur die Preise nach oben treibt?
Ja, das ist ein sensibler, ein Wunderpunkt. Wir können das ja mal deutlich machen, diese 655 Euro Eigenanteil für nicht gedeckte Pflegekosten. Was sind denn das für Kosten? Der größte Brocken darunter bei den Pflegekosten sind natürlich die Personalkosten im Pflegeheim. Und warum man diesen Eigenanteil, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wirklich auch begrenzen sollte und muss, liegt daran, dass wir in den vor uns liegenden Jahren einen deutlichen Anstieg der wohlgemerkt Pflegekosten allein haben werden, weil wir uns doch alle einig sind, zumindest in den Sonntagsreden, dass die alten Pflegekräfte deutlich besser bezahlt werden müssen. Das würde die Personalkosten nach oben treiben. Gleichzeitig wissen wir, dass die Personalbesetzung desaströs ist und wir brauchen bessere Personalschlüssel, also mehr Leute. Das würde natürlich nochmal zusätzlich kosten. Wir reden hier über einen in einem unterm Strich zweistelligen Milliardenbereich. Der würde im bestehenden System, wo die Pflegeversicherung nur einen festen Betrag zahlt, der würde ausschließlich zulasten der Pflegebedürftigen gehen. Und deswegen ist die Begrenzung des Eigenanteils für Pflegekosten so wichtig. Aber man muss jetzt sicherstellen einmal, wo kommt dann diese Milliardensummen her? Also aus welchem Topf? Von der Pflegeversicherung nur oder über Steuermittel, wofür es gute Gründe gebe. Aber gleichzeitig muss man natürlich verhindern, dass die Pflegeheimbetreiber zum Beispiel dann an der Kostenschraube drehen bei der Unterkunft, der Verpflegung und vor allem bei den Investitionskosten, die überhaupt nicht überwacht werden.
Bei der Frage der Finanzierung, im SPD-Konzept sollen ja die Mehrkosten, die da entstehen, mit einem Bündel von Maßnahmen finanziert werden. Da soll unter anderem die medizinische Pflege künftig von der Krankenversicherung bezahlt werden. Zugleich sollen gesetzliche und private Pflegeversicherungen zusammengelegt werden. Da erhofft man sich dann mehr gut verdienende Beitragszahler. Und es soll natürlich auch Steuermittel geben. Was ist zu diesem Finanzierungsmix zu sagen?
Naja, dieser Finanzierungsmix, den Sie beschrieben haben, ist ja eine Reaktion auf das Durcheinander in unseren bestehenden Systemen. Weil zum Beispiel die Tatsache, dass die medizinische Behandlungspflege in den Heimen nicht von den Krankenkassen bezahlt wird, in der ambulanten Pflege aber sehr wohl, ist ja nur historisch zu verstehen. Das war einer dieser Verschiebebahnhöfe. Als es der Krankenversicherung mal schlecht ging finanziell, hat man das in die andere Säule abgedrückt. Jetzt geht man sozusagen hier wieder den umgekehrten Weg. Das würde etwa 3 Milliarden Euro macht das aus, die dann aber wohlgemerkt aus der Kasse der Krankenversicherung zu bezahlen wäre. Und die Einbeziehung der privaten Pflegeversicherung mit ihren gewaltigen Finanzreserven, die die für ihre Leute aufgebaut haben, das kann man zwar fordern, aber da sehe ich noch erhebliche juristische Probleme, denn das ist natürlich eine Infragestellung des getrennten Systems, das müssen sie erstmal durchsetzen. Und schlussendlich spricht, wenn man sagt, wir haben steigende Kosten, weil wir müssen unbedingt die Arbeitsbedingungen und die Löhne der in der Altenpflege Beschäftigten verbessern, spricht eigentlich alles für eine nationale Kraftanstrengung über Steuermittel. Denn die Steuermittel werden ja anders aufgebracht, vor allem von den Leistungsfähigeren in unserer Gesellschaft. Die Beiträge in der Sozialversicherung zahlen ja unterm Strich nur die Arbeitnehmer aus ihren sozialversicherungspflichtigen Löhnen und die Arbeitgeber.
Und wenn wir jetzt ganz grundsätzlich nach dem Weg fragen. Als die Pflegeversicherung eingeführt wurde 1995, da hat man gerade bei den Leistungen im stationären Bereich, also bei den Leistungen in den Heimen, ja stets gefragt, wem hilft da das zusätzliche Geld eigentlich? Hilft das den Betroffenen oder hilft das den zukünftigen Erben der Betroffenen, die dadurch, dass die Pflegekassen zahlen, mehr vom Vermögen der Eltern erwarten dürften? Also ganz grundsätzlich gefragt, Was ist der richtige Weg?
Naja, die Diskussion, die wir damals hatten in den 90er Jahren bei der Einführung der Pflegeversicherung, Sie haben das Stichwort genannt, Erbenschutz, das ist ja eine alte Diskussionslinie, die jetzt auch wieder aufbrechen würde, wenn man tatsächlich zu einer echten Teilkasko oder gar zu einer Vollkaskoversicherung im Pflegebereich übergehen würde. Das entlastet diejenigen, die über Vermögen verfügen, natürlich überdurchschnittlich stark. Das ist eine ganz logische Sache. Auf der anderen Seite, bei der Einführung der Pflegeversicherung waren die Leistungen aus der Versicherung so hoch, dass die gesamten Pflegekosten zumindest erstattet wurden. Der Rest musste auch damals gezahlt werden. Und entlastet werden sollten vor allem damals die Kommunen, die über steigende Sozialhilfeausgaben ächzten. Und das war eines der wichtigsten Ziele mit der Pflegeversicherung. Jetzt erleben wir wieder, dass die Hilfe zur Pflege in der Sozialhilfe wieder ansteigt bei den Kommunen, weil die Leute systematisch überfordert werden. Also insofern wäre sozusagen der theoretische Maximalpunkt wäre, dass man ein System hätte, wo die unteren und mittleren Einkommensgruppen deutlich entlastet werden und man so eine Art Selbstbeteiligung auch in Abhängigkeit von der Vermögenslage hätte. Aber darüber diskutiert meines Wissens zurzeit keiner.
Stefan Selvadas, der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Koblenz. Das deutsch-schwedische Albright-Institut ist eine Einrichtung, die sich der Förderung von Frauen in Spitzenposten der Wirtschaft verschrieben hat und der man in den vergangenen Jahren Erkenntnisse verdankt, zum Beispiel die, dass es in den Chefetagen der großen Unternehmen vor Thomassen nur so wimmelt. In der Albright-Studie dieses Jahres findet sich nun die Erkenntnis, dass es auch Unternehmen gibt, in denen alle Gender-Debatten vergebens vorbeigezogen sind. Ziel kann auch, solche Unternehmen gibt es, ein Frauenanteil von 0% sein. Ramona Westhoff berichtet und auch die Thomasse, die tauchen wieder auf.
Thomas, Michael und Stefan rekrutieren sich gerne gegenseitig. Diese These sieht die Albright-Stiftung in ihrem aktuellen Bericht bestätigt. In den Aufsichtsräten der deutschen Börsenunternehmen macht sich die gesetzliche Frauenquote für die größeren unter ihnen zwar bemerkbar, die vorgeschriebenen 30% sind inzwischen erreicht, auf die Vorstände der Unternehmen wirkt sich das allerdings kaum aus. Hier sind nur knapp 9% der Posten mit Frauen besetzt. Und das, obwohl in der Regel Rekrutierungsgremien aus den Aufsichtsräten gemeinsam mit den Vorsitzenden von Aufsichtsrat und Vorstand über die Besetzung von Vorstandsposten entscheiden. Dabei war mit der Quote für den Aufsichtsrat ursprünglich die Hoffnung verbunden, dass Frauen sich gegenseitig fördern würden. Warum steigt die Zahl der Frauen in den Vorständen dann nicht ebenfalls an? Das Problem liegt in der Zusammensetzung der Rekrutierungsausschüsse, heißt es im Bericht. Die Ausschüsse sind überwiegend männlich besetzt. An der Hälfte dieser Gremien sitze keine einzige Frau. Hinzu kommen 94% männliche Aufsichtsratsvorsitzende, hier gibt es mehr Michaels als Frauen, und 97,5% männliche Vorstandsvorsitzende. Sie rekrutieren bevorzugt jüngere Kopien von sich selbst, heißt es in dem Bericht der Schwedisch-Deutschen Stiftung, die sich vor allem der Geschlechterparität in der Wirtschaft widmet. Auf persönlicher Ebene sei das durchaus nachvollziehbar, sagte Albright-Geschäftsführerin Wiebke Ankersen heute im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
Mit denen können sie gut umgehen, da brauchen sie nicht viele Worte, man versteht sich, da gibt es wenig Reibung. Ne? Sobald man Frauen reinholt, die anders agieren, anders denken, andere Erfahrungen haben, gibt es mehr Reibung.
Vielen der Unternehmen scheint es an Motivation zu fehlen, sich für mehr Diversität in ihren Vorständen einzusetzen. 53 von ihnen formulierten eine explizite Frauenquote von 0. Der Albright-Bericht zitiert aus Geschäftsberichten. Einige Unternehmen argumentieren, man plane keine personellen Veränderungen oder es gebe keine geeigneten Kandidatinnen. Andere schreiben schlicht, die Zielgröße 0 wurde 2017 unverändert erreicht oder solle bis 2022 nicht unterschritten werden. Dabei könnten die Unternehmen von mehr Frauen in den Vorständen profitieren, so Ankersen.
Es ist ja längst bewiesen, dass diese gemischten Teams von Männern und Frauen die besseren Entscheidungen treffen und dass sie unterm Strich mehr Profit erwirtschaften.
Um den Frauenanteil in deutschen Vorständen zu erhöhen, fordert die Albright-Stiftung unter anderem mehr Frauen in den Besetzungsgremien. Auch sollten die Aufsichtsräte einer Zielgröße 0 als Frauenquote für den Vorstand nicht mehr zustimmen. Auch Frauen an der Spitze von Aufsichtsrat und Vorstand dürften helfen. Unter den wenigen Unternehmen mit weiblichen Aufsichtsratsvorsitzenden lasse sich bereits jetzt eine Tendenz erkennen. Die Stichprobe ist allerdings klein. Die insgesamt 9 Unternehmen mit weiblichen Aufsichtsratsvorsitzenden haben häufiger überhaupt Frauen im Vorstand, 2 von ihnen sogar mehrere. Von den 160 deutschen Börsenunternehmen können das nur 8 von sich behaupten.
Der Bericht von Ramona Westhoff. Vor dem EU-China-Gipfel hat die Regierung in Peking Zollsenkungen für eine Reihe von Konsumgütern ab morgen angekündigt. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hanne.
Bücher, Computer, Möbel, auch Nahrungs- und Arzneimittel. Für diese Güter sinkt der chinesische Zoll von 15% auf 13%, so die staatliche Zollkommission. Für Sportgeräte, Angelzubehör, Kleidung oder Fahrräder werden 20% statt 25% Importzoll fällig. So können europäische Waren in China günstiger verkauft werden. Hintergrund dürften Beschwerden der EU sein, dass China seine Märkte bisher zu wenig öffnet. Die deutschen Privatbanken fordern von der Europäischen Zentralbank Entlastungen vom Strafzins für kurzfristig eingelagertes Geld. Der Vorsitzende des Bankenverbandes BDB, Hans-Walter Peters, verlangt einen Freibetrag, bis zu dem kein negativer Zins gezahlt werden muss. Ein ähnliches System gibt es etwa in der Schweiz. Lege man das auf Deutschland um, ergäbe sich eine Ersparnis von 7,5 Milliarden Euro, so Peters.
Es ist ganz einfach so, dass wir im Grunde genommen sagen, gebt uns diese 7,5 Milliarden zurück. Die nächste EZB-Ratssitzung steht kurz bevor, wie wir alle wissen. Wir bleiben beharrlich und fordern, jetzt muss der Freibetrag kommen.
Die EZB hatte erstmals 2014 ihren Einlagenzins auf unter 0% gesetzt. Vielerorts ist die Belastung von Grundwasser mit Nitrat zu hoch. Deswegen wird im Bundeslandwirtschaftsministerium seit heute über die Verschärfung der Düngeverordnung diskutiert. Mit von der Partie die Agrar- und Umweltminister der Länder, Vertreter der Fraktionsspitzen im Deutschen Bundestag und verschiedene Verbandsvertreter. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft warnte anlässlich der Diskussion, dass ohne Maßnahmen die Wasserpreise steigen könnten.
Das Problem ist, die Kosten für den Verbraucher werden höher werden, wenn wir im Endeffekt in vielen Gebieten eine Situation hätten, in der das alles nichts mehr nützt, indem wir das Brunnenbohren nichts mehr nützt, indem wir das Mischen nicht mehr können, dann müssen wir aufwendig technisch aufbereiten.
So BDEW-Hauptgeschäftsführer Martin Weyand in der ARD.
Wirtschaftsmeldungen von Silke Hanne waren das. Zehntausende Menschen waren am Wochenende in Deutschland auf die Straßen gegangen, um gegen hohe Mieten und Wohnungsmangel zu protestieren. Und am Samstag startete in Berlin eine Initiative mit dem Ziel, große Immobilienkonzerne zu enteignen. Die Unterversorgung mit bezahlbarem Wohnraum sorgt also dafür, dass lange sehr unmoderne Politbegriffe auf einmal wieder höchst aktuell erscheinen. Politiker der Linken sympathisieren damit, Politiker der Grünen üben sich in der Kunst der gleichzeitigen Zustimmung und Distanzierung. Was das praktisch für Formen annimmt, Manfred Götzke dazu.
Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Als Rusbeta Heri und seine Mitstreiter ihr Volksbegehren zur Enteignung großer profitorientierter Immobilienkonzerne vergangenes Jahr angemeldet haben, da wurden sie noch als revolutionäre Spinner verlacht. Ihr Credo?
Wir brauchen gegenüber der Radikalität des Marktes eine radikale Lösung. Wir haben eine realistische Chance. Wir haben die Diskussion in dieser Stadt Richtung Interessen der Mieterinnen und Mieter verschoben.
Spätestens seit diesem Wochenende ist klar, die radikale Idee ist bei den Berliner Bürgern mehrheitsfähig. Mehr als 50% der Bürger sprechen sich für die Initiative aus und schon zum Start des Volksbegehrens am Samstag bekamen die Aktivisten 15.000 der 20.000 Unterschriften zusammen, die für den ersten Schritt des Enteignungsvolksbegehrens nötig sind. Inzwischen wird auch in der Bundespolitik diskutiert, ob Enteignung gegen Entschädigung als Ultima Ratio in der Wohnungspolitik in Frage kommen. Grünen-Chef Robert Habeck spricht sich eindeutig dafür aus.
Ausdrücklich ist im Grundgesetz eine Sozialverpflichtung des Eigentums vorgesehen. Das haben wir nur immer wieder vergessen. Aber nirgendwo ist im Grundgesetz vorgesehen, dass man unbegrenzte Rendite machen kann. Sondern die muss begrenzt werden und diese Begrenzung muss durchgesetzt werden. Wenn sie nicht anders durchzusetzen ist, muss man darüber nachdenken, ob man nicht auch enteignet.
Es wäre absurd, wenn das Mittel der Enteignung nur angewendet würde, um neue Autobahnen zu bauen, aber nicht um gegen grassierende Wohnungsnot vorzugehen. Auch Karin Ley, stellvertretende Bundesvorsitzende der Linken, hält Enteignungen für legitim. Das Volksbegehren und auch die bundesweiten Demonstrationen unter dem Motto Mietenwahnsinn am Samstag seien vor allem ein Misstrauensvotum gegen die Wohnungspolitik der Bundesregierung.
Es ist vor allen Dingen ja auch eine Demonstration, die sich gegen die Tatenlosigkeit der Bundesregierung richtet, gegen die Tatsache, dass wir mit der sogenannten Mietpreisbremse wahrscheinlich das wirkungsloseste Gesetz in der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen wurde, das jahrelang tatenlos zugesehen wurde durch diese Regierung, dass die Gelder, die der Bund für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellt, viel zu gering sind.
So Ley heute im ZDF. Wie umstritten das Mittel der Enteignung ist, zeigt sich auch innerhalb der Parteien. Anders als Grünen-Chef Habeck spricht sich sein Parteifreund Tarek Al-Wazir gegen eine Enteignung von Immobilienkonzernen aus. Bevor man etwa Entschädigungen in Milliardenhöhe zahle, sollten Kommunen und Länder lieber Wohnungen neu bauen, sagte der hessische Bauminister heute Morgen im Deutschlandfunk. Die grassierende Wohnungsnot in Berlin habe die Berliner Landespolitik zu großen Stücken selbst zu verantworten.
2004 hat diese Wohnungen verkauft, hat dafür 400 Millionen bekommen. Die sind jetzt 7 Milliarden wert. Ich glaube an dieser Stelle, dass man, wenn man einen Fehler mal gemacht hat, ihn nicht dadurch heilt, dass man den nächsten Fehler macht. Wenn ich die Wahl hätte, 7 Milliarden auszugeben für eine Entschädigung der deutschen Wohnen oder mit diesen 7 Milliarden Wohnungen zu bauen, würde ich mich immer für das Zweite entscheiden.
Zudem seien die brachliegenden Flächen in Ballungsräumen das eigentliche Problem. Die Politik müsse die Besitzer motivieren, ihren Grund und Boden für den öffentlichen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Ähnlich sieht es in der SPD aus. SPD-Chefin Nahles erteilte dem Volksbegehren gestern in der Bild-Zeitung eine Absage. Enteignungen dauerten Jahre und schafften keine einzige neue Wohnung. Nahles Stellvertreter Ralf Stegner schließt sie als letztes Notwehrrecht des Staates nicht aus. Beide sprechen sich allerdings für einen Mietenstopp aus, der die Mieten in teuren Großstädten auf einen maximalen Quadratmeterpreis deckeln würde. Doch auch für eine solche stärkere Regulierung von Immobilieneigentümern, von Kritikern Enteignung Light genannt, gibt es im Bund derzeit keine Mehrheit. Die Unionsbundestagsfraktion sprach sich bereits dagegen aus. Man müsse bauen, nicht enteignen, sagt Ulrich Lange, der für Bauen zuständige stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion. Enteignungen seien das falsche Instrument, steigende Mieten aufzuhalten. Es müsse mehr Bauland bereitgestellt werden und mehr gebaut werden.
Manfred Götzke war das. Die Debatte um Enteignung, bei der vielleicht das Erstaunlichste ist, dass es sie überhaupt gibt. Dorothee Holz im Börsensaal. Reagieren darauf die Immobilienkonzerne? Es gibt die Konzerne im DAX und im MDAX.
Ja, allerdings, man kann schon fast von einer Verkaufswelle sprechen. Am härtesten trifft es die Aktien von Deutsche Wohnen. Deutsche Wohnen ist ja für die Berliner das rote Tuch schlechthin. Die Aktien fast 2,5% tiefer, gefolgt von Grand City Property, TAG Immobilien, die gut 2% verlieren. Ja, und der Platzhirsch auf dem deutschen Immobilienmarkt ist Vonovia. Die im DAX gelisteten Aktien rutschen um 1,2% ab. Also bei einigen geht durchaus die Furcht um, dass die allzu guten Zeiten vorbei sein könnten. Für Mieter muss das keine schlechte Nachricht sein.
7 Tage Gewinnserie im DAX gab es in der vergangenen Woche, aber das geht nicht so weiter.
Es gibt heute einen kleinen Dämpfer. Der DAX hat 0,5% eingebüßt, steht bei 11.948 Punkten. Das liegt zum einen am Brexit-Dauerbrenner. Immerhin könnte es ja diese Woche Freitag doch noch zu einem Chaos-Brexit kommen. Und es setzt sich die Serie von sehr schwachen deutschen Konjunkturdaten fort. Im Februar sind die Exporte im Vergleich zum Vormonat um 1,3% zurückgegangen. Der stärkste Rückgang seit einem Jahr. In New York sieht es auch nicht besser aus. Der Dow Jones auch mit 0,5% im Minus.
Die Verluste in Frankfurt im DAX, die gehen ja auch aufs Konto der Deutschen Bank. So recht weiß ja niemand, wie es dort um die Fusionsgespräche mit der Commerzbank steht.
Es wird viel gestreut, viel spekuliert und wo die Reise hingeht, tatsächlich ist weiter offen, auch wenn es immer wieder heißt, dass man vorankomme. Europäische Aufseher, hat man heute gehört, hätten auf jeden Fall auch ein Wörtchen mitzureden, auch was Arbeitsplatzverluste angeht. Aber hier geht es ja auch um viel Geld. Angeblich würde die Deutsche Bank im Falle des Zusammengehens nicht die übliche Prämie für die Commerzbank zahlen. Commerzbank-Aktien mit 2,7% im Minus und Deutsche Bank-Papiere verlieren 2,3% sind damit größter DAX-Verlierer.
Bei SAP ist ein weiterer Vorstand gegangen oder, was glaubt die Börse, gegangen worden?
Ja, darüber schweigen alle, aber Robert Enslin, bisher zuständig für das wichtige Cloud-Geschäft, ist von einem Tag zum anderen gegangen. Schon der zweite Abgang binnen weniger Wochen. SAP-Chef McDermott will SAP zu einem digitalen Plattformunternehmen umbauen. Die Strukturen verschlanken auch den Vorstand. Da gab es vielleicht keinen Platz mehr für ihn. Die Aktien verlieren 1%.
Hauptversammlung bei Henkel gab es heute und an der Börse großen Beifall.
2,3% sind die Aktien im Plus. Der Chef von Henkel hat die Jahresziele bekräftigt und hat auch Anlegern eine höhere Dividende versprochen.
Kurs des Euro zum Wochenbeginn, der Rentenmarkt und der Goldpreis.
Der Euro notiert etwas höher bei 1,1260 $. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 60 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,07% und Gold steigt um $12 auf 1.300 $.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Stefan Kolderhoff. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.